Gespräch.
Nach 2 Jahren Unterbrechung hat der Verband der Deutschen Gesellschaften in Emland und Masuren für die Unterstützung seiner Arbeit wieder einen Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen bekommen. Dr. Ralf Meindl hat Anfang September diesen Posten übernommen. Uwe Hahnkamp hat mit ihm gesprochen.
Gast bei mir im Studio heute ist der neue Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen beim Verband der Deutschen Gesellschaften in Emland und Masuren, Ralf Meindl. Hallo.
Hallo.
Ja, ganz kurze Frage. Woher kommst du? Stell dich mal vor, was hast du denn so gemacht?
Ja, ich komme ursprünglich aus Speyer am Rhein, wie man auch an meinem Slang etwas hören kann. Ich habe in Freiburg im Breisgau Geschichte studiert, Politik und Soziologie ein wenig. Habe dabei schon ein paar Studentenexkursionen nach Ostpreußen begleitet, kam dadurch auch 1995 zum ersten Mal nach Allenstein. Im Anschluss daran war ich dann in einem Museum in Nordrhein-Westfalen in Lüdenscheid tätig, habe dann für verschiedene wissenschaftliche Organisationen gearbeitet, hauptsächlich in der Geschichts- und Kulturvermittlung, und habe zum Schluss einen Historikerverein geleitet, der mit Dokumentartheatern Geschichte vermittelt.
Dann gibt es noch den Titel Doktor vor deinem Namen. Womit hast du dich in deiner Doktorarbeit beschäftigt?
Ja, ich habe promoviert mit einer Biografie zum Gauleiter von Ostpreußen, zu Erich Koch. Der ist hier ja doch noch recht bekannt.
Das heißt, das Interesse Ostpreußen, das kommt bei dir sozusagen quasi durch dein gesamtes Studium und Berufsleben auch schon?
Ja, durchaus. Also es gibt keinen familiären Hintergrund, abgesehen davon, dass ein guter Freund meines Vaters aus Allenstein kam. Aber sonst habe ich da keinen privaten Hintergrund. Also das kommt dann doch alles aus dem Studium, aus der wissenschaftlichen Beschäftigung und dann natürlich aus den vielen Fahrten hierher.
Aus den vielen Fahrten hierher. Das heißt, du kennst schon die Gegend, in der du jetzt gelandet bist. Hast du jetzt auch schon die Gelegenheit gehabt, die eine oder andere Person aus den Gesellschaften der deutschen Minderheit kennenzulernen? Bei dieser Konferenz zur Tannenbergschlacht?
Ja, eben. Also da waren schon relativ viele Leute da. Also von Herrn Geider aus Schlesien bis zu Herrn Hoch natürlich. Also da waren schon einige da. Die Besatzung des Büros hier habe ich natürlich kennengelernt. Dann auch viele Leute, die da so außenrum ein bisschen arbeiten. Also das war bisher ein sehr nettes und sehr angenehmes Treffen mit allen diesen Leuten. Von dem her freue ich mich sehr, dass es jetzt richtig losgehen kann.
Das heißt, der Sprung nach Allenstein war jetzt auch nicht so schlimm, wenn man hier schon mal war. Wie bist du jetzt darauf gekommen, also für das IFAIT als Kulturmanager hierher zu kommen?
Das war für mich eigentlich auch ein Glücksfall, also dass ausgerechnet in der Region, zu der ich so viel schon gearbeitet habe, wo ich schon so oft war, dann so eine Stelle ausgeschrieben wurde, hat natürlich gut gepasst. Und auf der anderen Seite habe ich ja auch beruflich schon viel in die Richtung gemacht, eben Kulturvermittlung, Geschichtsvermittlung, das sind ja alles Sachen, die sehr gut zu diesem Job passen. Da hat es natürlich hervorragend gepasst.
Und hast du jetzt schon irgendwie so erste Ideen, die du haben willst? Hast du schon Kontakt aufgenommen mit irgendwelchen Personen? Hast du schon Projektideen? Oder lässt es erstmal auf dich zukommen?
Ja, ein bisschen muss man das natürlich immer auf sich zukommen lassen. Es ist auch sehr wichtig für mich und auch für das IFA, dass wir Kulturmanager hier eben als Partner der Organisation vor Ort auftreten. Das sind ja hier 20 Ortsgesellschaften, die zum Verband gehören. Da ist natürlich sehr wichtig, dass da nicht irgendwelche Projekte von außen kommen, die zwar wunderbar klingen, aber mit den Leuten vor Ort nichts zu tun haben. Sondern wir möchten wirklich hingehen zu den einzelnen Gesellschaften, hören, wo können wir helfen, was können wir eventuell anstoßen in die Arbeit, die ja oft schon sehr gut und sehr reichhaltig ist, da vielleicht noch ein paar neue Ideen reinzubringen. Aber das Wichtige für uns ist schon, dass wir da eben gemeinsam arbeiten und Ideen auch an uns herantragen lassen, helfen bei der Umsetzung.
Das war Dr. Ralf Meindl, der neue Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen beim Verband der Deutschen Gesellschaften in Emland und Masuren, im Gespräch mit Uwe Hahnkamp. Mehr zu ihm können Sie von ihm selbst erfahren, im Büro des Verbandes oder demnächst bei der Schulung Anfang Oktober in Sensburg.
Gespräch.
Am 30. August wurde im Historisch-Archäologischen Museum in Elbing die Ausstellung Zeugnisse – Geschichte in Gesichtern – Gesichter der Geschichte eröffnet. Aus diesem Anlass schenkte Hans-Joachim Pfau, der Vorsitzende des Elbing-Clubs Pankritzkolonie, der Stadt Elbing sein Modell des Friedrich-Wilhelm-Platzes. Er hat es bereits auf dem Deutschlandtreffen der Ostpreußen in Kassel gezeigt und Uwe Hahnkamp bei der Vernissage erläutert.
Welchen Zustand in welchem Zeitraum haben Sie im Modell festgehalten?
Dieses Modell zeigt den Hermann-Balk-Brunnen hier vorne. Der wurde 1918 der Stadt geschenkt. Und diese Häuser, die wurden 1920 abgebrochen. Also ist das genau zwischen dem Zeitpunkt 1918 und 1920.
Und das war das Standesamt hier?
Das war das Standesamt früher. Dieses ist das Rathaus gewesen, das heute nicht mehr steht. Es wurde dann im Krieg ein Polizeipräsidium hingebaut. Das ist das heutige Hotel Arbiter. Eine Kleinigkeit, hier sitzt ein Mann mit einem schwarz-weißen Hund. Da habe ich mir die Freiheit genommen und habe mich verewigt, wenn ich mit meinem Hund sitze.
Also wir haben jetzt das Deutsche Haus.
Hotel Deutsches Haus, es war dann ein Hotel. Und ganz in der Ecke, wo die Fahne ist, ist ein Hotel. Ganz hinten dieses gelbe Quergebäude, das war die Bürgerretursche, wo die gehobene Gesellschaft von Elbing, also waren nur Mitglieder zugelassen. Das gelbe Gebäude hier in der Mitte, das ist Café Maurizio. Das war 1940 rum das Stammlokal von Max Schmeling, dem Boxer. Max Schmeling war hier als Soldat, der war Fallschirmspringer.
Was ist das jetzt hier für ein Maßstab?
Das ist im Maßstab 1 zu 87. Das ist der gleiche Maßstab, wie die Modelleisenbahnbauer bauen, weil diese Figuren und Bäume stammen alle aus diesem Zubehör.
Und aus welchem Material sind jetzt die Gebäude?
Das ist alles Holz. Es ist Sperrholz und diese Dings sind Lindenholz, aus Lindenholz geschnitzt.
Kann man sogar abnehmen, die elektrische Beleuchtung, den Rathausturm. Wie lange baut man denn dann sowas?
Ich habe ungefähr 1200 Stunden dafür gebraucht, in etwa. Und Materialkosten waren auch ungefähr so um 1100, 1200 Euro. Also das Teuerste sind die Bäume, die Figuren und die Sachen. Aber ich habe auch ein paar Spender gehabt und die haben da mich entlastet, also finanziell.
Haben Sie dann auch Leute gefragt, wie es aussah? Oder hatten Sie dann noch jemanden gefragt wegen Postkarten?
Ich habe eine sehr große Postkartensammlung. Ich habe über 1000 Ansichtskarten von Elbing. Das Problem ist, man kann sie nicht alle verwerten. Ich muss genau diese Zeit aussuchen zwischen 1918 und 1920, also diese zwei Jahre. Und da werden aus diesen vielen Postkarten nur noch wenige, die verwertbar sind.
Erinnern Sie sich noch selber jetzt auch an diese Zeit?
Ich war damals 11, 12 Jahre alt, also bevor dieses alles zerstört wurde. Wir sind erst sehr spät hier rausgekommen. Ich bin bis 1947 in Elbing gewesen und dann wurden wir ausgewiesen.
Das heißt, Sie kennen diesen ganzen Anblick hier vom zerstörten Elbing?
Ja, ich kenne diese ganzen Trümmer und ich habe auch drüben zwei Dioramen, die den Trümmerzustand der Stadt zeigen.
Und gibt es da noch irgendwelche, jetzt sagen wir mal, Läden, also das Café von Max Schmeling, haben Sie denn irgendwo noch eine Erinnerung, ob da jetzt hier noch irgendwo ein besonderer Laden war?
Dieses Café war sehr beliebt. Meine Mutter fuhr vielleicht ein oder alle zwei Monate einmal in die Stadt. Wir wohnten weiter außerhalb auf der Pankritzkolonie, wo die heutige Adalbertkirche ist. Und wenn ich dann mitfahren durfte, da ging sie dann zum Kaffee trinken. Es waren dann hier, wenn man ein Stückchen weiter rüber geht, Läden von Pusch und Ilgner. Da war meistens entweder war eine Straßenbahn, also Eisenbahn aufgebaut oder so Spielsachen. Und für mich damals so als 8-, 9-Jähriger oder 10-Jähriger waren die Spielsachen interessant. Ne? Also ich habe zu der Zeit noch nicht mich für Architektur oder Gebäude oder so weiter interessiert, sondern hauptsächlich, wo es etwas Süßes gab oder etwas Spielzeug zu sehen gab.
Wir sehen hier auch eine Straßenbahn. Elbing hatte damals eine Straßenbahn schon?
Ja, aber wenn Sie sehen, heute geht die Straßenbahn geradeaus. Auf der Ecke ist das Postamt. Also das Postamt steht heute noch. Sie sehen es an diesem kleinen Fernmeldeturm oben, wo die Drähte weggehen. Da geht heute und ging auch zu meiner Jugendzeit die Straßenbahn. Aber Um diese Zeit, um 1918, fuhr die Straßenbahn nur geradeaus und ging dann bis zum Alten Markt und fuhr dann vom Alten Markt durch das Markttor und teilte sich dann nach Vogelsang und Pangelskolonie. Die Straßenbahn fuhr früher auch dann noch durch die Wilhelmstraße durch, direkt bis zur Anlegestelle, Dampfanlegestelle unten am Elbing.
Da konnte man dann wohin?
Umsteigen auf den Dampfer und nach Kalberg fahren.
Nur nach Kalberg oder gab es auch andere Richtungen?
Na, in der Hauptsache fuhren die Dampfer nach Kalberg, aber ganz früher fuhren diese Dampfer auch dann nach Königsberg, konnte man fahren, Tolke mit sowieso.
Sie haben gesagt, beim Ostpreußen-Treffen haben das schon 10.000 Leute gesehen?
Ja, ich hatte einen so günstigen Stand bekommen. Der war genau zwischen der Kongresshalle, also wo die Vorträge gehalten wurden, und von der anderen Halle. Der prominenteste Besucher war Prinz von Preußen. Und der war fast 2 Stunden an dem Modell. Ich musste ihm auch alles erklären. Dieser Friedrich-Wilhelm-Platz, man sieht da drüben den Kaiser Wilhelm. Also der nach dem Kaiser ist auch hinten die Kaisereiche. Der hatte angeregt, dass hier das alte Mauerwerk, die Befestigung von Elbing zwischen Altstadt und Neustadt. Die Altstadt begann praktisch dahinter, ne? Weil das ist die Mauerstraße und diese Häuser, die standen teilweise schon auf der Stadtmauer. Da wurde das alles abgerissen und auf Anregung von Kaiser Wilhelm wurde das neu gebaut. Es stand auch zuerst ein anderes Rathaus da. Dieses ist erst 1908 rum fertiggestellt worden. Diese sind noch die alten Befestigungsgräben, die faule Hommel, sagt man. Die ging dann hier unterirdisch weiter und ging bis zum heutigen Museum, also hier vor unserer Tür. Auf der Seite, wo der Parkplatz jetzt ist, der große, da war ein Krankenhaus von der Ordensburg und es war eine Mühle, die Burgmühle war da und die wurde damit gespeist. Diese Straße wurde nach seinem Sohn benannt, das war die Friedrichstraße. Friedrichstraße und Friedrich-Wilhelm-Platz.
Und das Stadttheater stand ja auch hier, nicht?
Das war ungefähr da, wo sie stehen. Weil hier ging es dann weiter, hier ist die Heilig-Geist-Straße.
Ja.
Und da war hier der stille Winkel und da ungefähr wäre der Stadttheater.
Ja, von da ist gar keine Spur mehr, nicht?
Und hier war die jüdische Synagoge.
Wie Sie soeben hören konnten, hatten außer Uwe Hahnkamp auch andere Besucher großes Interesse an den Erklärungen von Hans-Joachim Pfau zu seinem Modell des Friedrich-Wilhelm-Platzes in Elbing in seinem Aussehen von etwa 1919. Der Vorsitzende des Elbing-Clubs Pankritz-Kolonie schenkte es am 30. August dem Historisch-Archäologischen Museum in Elbing. Anlass war die Eröffnung der Ausstellung Zeugnisse, Geschichte in Gesichtern, Gesichter der Geschichte, die dort täglich außer montags von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden kann.
Beitrag.
Einer der Autoren, an denen Richard Wojnarowski, Übersetzer für deutschsprachige Literatur, arbeitet, ist Alexander Leonhard Cholenia. Der österreichische Schriftsteller lebte von 1897 bis 1976. Sein Roman Graf Luna von 1955 ist 2013 im Atut Verlag Breslau auf Polnisch erschienen. Uwe Hahnkamp mit seinem Beitrag.
Fragte man in Deutschland jemanden auf der Straße, wer Alexander Leonhard Cholenia war, wüsste das fast niemand. In Österreich wäre es ein wenig besser, immerhin wurde er zu seinen Lebzeiten viel gelesen. Für den Übersetzer seiner Werke, Richard Wojnarowski, ist die geringe Beachtung ein Rätsel.
Komplikowane zagadnienie. No. Leonhard Cholenia to mnie zdziwiło, bo przeglądałem stronę tego towarzystwa Leonharda Cholenii. Jest bardzo dobrze przyswojony w innych krajach, we Włoszech, we Francji, nawet w Ameryce. Ja się nie sądziłem, bo w Polsce się ukazały 4 jego książki w sumie, począwszy od lat 60. do teraz, czyli w ciągu 50 lat, niespełna, 4 książki. A we Włoszech się ukazało 15 jego książek lub więcej. We Francji też. W Ameryce nawet chyba 10 książek. Czyli znaczy, że ten autor aż taki zły nie jest. No.
Tylko w Niemczech nie znany.
To Niemcy nie znają wielu Austriaków. To się nazywa germanocentryzm chyba, prawda? No, że Niemcy wiedzą o Niemcach tylko, no.
Alexander Leonhard Cholenia ist also kein kleiner Autor und war, muss man hinzufügen, ab 1969 Präsident des österreichischen Pen-Clubs, also des Schriftstellerverbands Österreichs. Von diesem Posten trat er 1972 aus Protest gegen die Verleihung des Nobelpreises an Heinrich Böll zurück. Richard Wojnarowski hat seinen Roman Graf Luna ins Polnische übertragen.
Dabei ist eigentlich Poesie mehr sein Gebiet. Das beweist Lernet Holenias 2012 auf Polnisch erschienene Gedichtsammlung Germania von 1947. Das Titelwerk dreht sich um die Frage der Schuld und das Schieben dieser Schuld auf andere, so Ryszard Wojnarowski.
Bo był tak ważnym utworem rozrachunkowym z II wojną światową i z winą niemiecką i winą austriacką. Wałkowało temat Norymberga, nie Norymberga, Niemcy rozpętali, albo Hitler najlepiej powiedział, albo naziści, prawda? Nie Niemcy, tylko Hitler i naziści, prawda? A to mnóstwo szeregowych obywateli, Austriaków i Niemców. No i tu jest podkreślona też mocno ta wina austriacka i niemiecka. No więc o winie będzie.
Diese Abrechnung oder Mahnung, dieses gesellschaftliche und politische Engagement ist typisch für die Werke einiger deutschsprachiger Schriftsteller nach dem Krieg. Man denke an die sogenannte Gruppe 47. Bei Lernet Holenia hört sich das so an.
Schiebt nicht die Schuld auf andere, diese Schuld und alles andere Schuld sein. Wenn das Volk nicht mehr das Gleiche ist, so seid auch ihr nicht mehr die Gleichen. Seid und seid es nicht mehr, wie das Volk es ist und nicht mehr ist. Und wenn... was von den Größten einer tut, auch ihr getan habt, habt ihr auch getan, was der Geringsten einer tut im Volk. Sagt nicht, nicht ich war's, der, nicht ich war's, die. Wenn man die Schuld euch allen auflädt, tragt sie denn auch allesamt.
Win nie zwalajcie na innych, tej winy i wszelkich innych przewin. Jeśli naród już ten sam nie jest, wy też nie jesteście już tacy sami, będąc i nie będąc zarazem, jak lud jest i nie jest. Jeśli wyście zrobili, co z największych któryś robi, to był to uczynek wszak równy takiemu, jaki sprawić mógł najmniejszy. Nie mówcie, nie ja, to on, nie ja, ona. Skoro was wszystkich obarczają winą, noście ją także po swojemu.
Das war ein Beitrag von Uwe Hahnkamp zu Alexander Lernet Holenia und zur Übersetzung seiner Werke durch Ryszard Wojnarowski. Die deutsche Fassung des Ausschnitts aus Germania trug Dr. Aneta Jachimowicz vom Lehrstuhl für Germanistik der Emländisch-Masurischen Universität in Allenstein vor.